Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Nachrichten.
Der rumänische Staatspräsident Nicușor Dan hat am Sonntagmorgen mitgeteilt, dass Eugen Tomac sein Mandat als designierter Ministerpräsident niedergelegt hat. Als Nachfolger schlug das Staatsoberhaupt Adrian Veșta vor. Veșta ist stellvertretender Vorsitzender der Nationalliberalen Partei sowie Präsident des Kreisrates von Brașov im Zentrum des Landes. Präsident Nicușor Dan zeigte sich überzeugt, dass Adrian Veșta die ihm übertragene Aufgabe erfolgreich erfüllen werde. Der neue designierte Regierungschef erklärte seinerseits, er übernehme die Verantwortung in einer Zeit politischer Krise und wolle den prowestlichen Kurs Rumäniens fortsetzen. Zur Erinnerung, Eugen Tomac hätte dem Parlament das Regierungsprogramm sowie die Liste der Minister seines Kabinetts vorlegen sollen. Die dafür vorgesehene verfassungsmäßige Frist wäre heute abgelaufen. Seine Aufgabe galt jedoch als nahezu unmöglich, da es nicht den Anschein hatte, dass er die erforderlichen 233 Stimmen für die Bestätigung einer neuen Regierung hätte gewinnen können. Tomac bedauerte heute, dass es ihm nicht gelungen sei, alle im Parlament vertretenen politischen Parteien von seinem Vorhaben zu überzeugen und ihr Vertrauen zu erhalten. Der Vorsitzende der Nationalliberalen Partei und amtierende Übergangspräsident Ilie Bolojan erklärte, die Liberalen seien von Staatspräsident Nicușor Dan nicht über die Nominierung ihres Parteikollegen Adrian Veșta für das Amt des Regierungschefs informiert worden. Bolojan bezeichnete die Ankündigung des Präsidenten als einen feindseligen Akt und als offensichtlichen Versuch, die Panele zu spalten. Zugleich kündigte er an, in den kommenden Tagen eine Sitzung der Parteiführung einzuberufen. Aus den Reihen der Liberalen folgten scharfe Reaktionen. Führende Parteimitglieder sprachen von einem schweren Fehler, einem Komplott, Verrat, einer Einmischung sowie von einem Angriff auf eine demokratische Partei. Auch die Union Rettet Rumänien zeigte sich von der Entscheidung des Staatsoberhaupts überrascht. Die Sozialdemokraten erklärten, sie seien vor der Nominierung nicht konsultiert worden. Der Demokratische Ungarnverband will am Sonntag darüber entscheiden, ob sie Adrian Veșta politische Unterstützung gewährt. Die nationalistische Oppositionspartei Alianța pentru Unirea Românilor fordert unterdessen vorgezogene Neuwahlen. Zur Erinnerung, am 5. Mai wurde die von Ilie Bolojan geführte Regierung durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt. Die Sozialdemokratische Partei, die bis dahin gemeinsam mit PNL, USR und UDMR die Regierungskoalition gebildet hatte, hatte dem liberalen Premierminister das Vertrauen entzogen. Bolojan weigerte sich jedoch, sein Amt niederzulegen. Bei den anschließenden Gesprächen mit Präsident Nicușor Dan zur Lösung der politischen Krise zeigte sich keine der früheren Koalitionsparteien bereit, die bisherige Regierungsallianz wiederzubeleben, obwohl diese der Regierung eine komfortable Mehrheit im Parlament gesichert hätte. Daraufhin beauftragte der Staatspräsident zunächst den parteiunabhängigen Eugen Tomac mit der Regierungsbildung. Nachdem dieser scheiterte, nominierte Nicușor Dan heute den liberalen Adrian Veșta als neuen designierten Ministerpräsidenten. Russland hat in der vergangenen Nacht erneut Drohnenangriffe auf zivile und infrastrukturelle Ziele in der Ukraine nahe der Flussgrenze zu Rumänien durchgeführt. Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums stiegen zwei Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter Typhoon der italienischen Luftwaffe vom Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogelnicianu im Südosten des Landes auf. Die Maschinen befanden sich im Rahmen des Luftpolizeidienstes im Einsatz und überwachten die Lage im Grenzgebiet. Das waren die Meldungen.
Radio Tour. Die Stadt Deva im Westen Rumäniens ist ein wichtiges Reiseziel in Siebenbürgen, geprägt von einer spektakulären mittelalterlichen Festung und dem Magna Curia Palast. Dorthin führt uns heute Daniel Ohner. Die Stadt verbindet auf harmonische Weise historisches Erbe mit modernen Freizeitangeboten und einem vielfältigen Kulturprogramm. Dank ihrer Lage eignet sie sich zudem hervorragend als Ausgangspunkt für Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten wie der Burg Korvin in Hunedoara oder der ehemaligen dakischen Hauptstadt Sarmizegetusa Regia. Über die wichtigsten Attraktionen der Region spricht Christian Fodor, Leiter des Kulturzentrums Dragan Muntean in Deva. Er empfiehlt, den Rundgang beim bekanntesten Wahrzeichen der Stadt zu beginnen.
Ein Muss ganz am Anfang ist die Festung von Deva. Sie ist das Symbol der Stadt und eine der bedeutendsten mittelalterlichen Befestigungsanlagen Siebenbürgens. Die auf einem Vulkanhügel in knapp 380 Metern Höhe errichtete Bastei beherrscht seit Jahrhunderten das Murischtal und bietet eine der spektakulärsten Aussichten im Westen Rumäniens. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie im Jahr 1269. Der Fußweg zur Festung führt durch ein Naturschutzgebiet und eröffnet den Besuchern schöne Ausblicke auf die Landschaft und die typische Vegetation der Region. Für die Besichtigung der Festung mit ihren Bastionen, Mauern und Aussichtspunkten sollte man etwa 2 Stunden einplanen.
Der Blick von oben auf die Stadt, das Mureștal und das Bojana-Ruske-Gebirge gehört zu den schönsten Erlebnissen im Kreis Hunedoara, findet Christian Fodor. Nach dem Abstieg von der Festung führt der Weg direkt in die historische Altstadt am Fuß des Hügels und dort erzählen die historischen Gebäude weitere Kapitel der siebenbürgischen Geschichte, erzählt er.
Ein Wahrzeichen wurde erbaut im Stil der Renaissance und des Barock und heute befindet sich dort das Museum der dakischen und römischen Zivilisation. Besucher können hier die Geschichte der Region entdecken, von den Dakern und der römischen Eroberung bis hin zum Mittelalter und zur Neuzeit. Ganz in der Nähe befindet sich auch die Magna Curia, die auch als Bethlen-Palast bekannt ist. Sie ist das älteste erhaltene Baudenkmal der Stadt. Ihre Architektur im Renaissance- und Barockstil macht sie zu einem wichtigen kulturellen Bezugspunkt. Ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft steht das Gerichtsgebäude. Es stammt aus dem Jahr 1897 und wurde ebenfalls im Barockstil errichtet. Ursprünglich diente es als Sitz der Justizbehörden und erfüllte diese Funktion bis 1963. Vor 2 Jahren wurde das Gebäude renoviert und wieder seiner ursprünglichen Bestimmung übergeben.
Auch nach Einbruch der Dunkelheit behält Deva seinen besonderen Reiz. Historische Bauwerke und Gotteshäuser werden eindrucksvoll beleuchtet und verleihen Abendspaziergängen eine besondere Atmosphäre.
An ruhigen Abenden wirken die Kirchen der Stadt zauberhaft schön. Durch die stimmungsvolle Beleuchtung treten Fassaden, Türme und architektonische Details aus der Dunkelheit hervor und zeigen den Besuchern die Schönheit von Bauwerken, die seit Jahrhunderten Glauben, Geschichte und Kunst miteinander verbinden. Von der eindrucksvollen Kathedrale Mariä Entschlafung bis zur eleganten reformierten Kirche offenbart jedes Gotteshaus am Abend seinen ganz eigenen Charakter. Für Besucher, die erst nach Sonnenuntergang in unsere Stadt kommen, sind diese Kirchen nicht nur Denkmäler, sondern wahre Lichtpunkte. Im sanften Schein der Beleuchtung wirkt die Architektur noch ausdrucksvoller und die Stadt zeigt eine ihrer schönsten Seiten, Sie lädt zum Innehalten, Staunen und Entdecken ein.
Deva ist nicht nur selbst ein attraktives Reiseziel, sondern auch der ideale Ausgangspunkt für die Erkundung des gesamten Landeskreises Hunedoara. Zahlreiche bedeutende Sehenswürdigkeiten und Naturgebiete sind in kurzer Zeit erreichbar.
Nur etwa 20 Autominuten entfernt liegt die Burg Corvien, die als eines der eindrucksvollsten mittelalterlichen Bauwerke Europas gilt. Mit ihrer gotischen Architektur, der Zugbrücke, den Rittersälen und den zahlreichen Legenden zählt sie zu den meist fotografierten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten Rumäniens. In der Nähe befindet sich außerdem der Zoo von Hunedoara, ein attraktives Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Nur etwa 15 Minuten von Deva entfernt liegt auch der dendrologische Park von Simeria. Er gehört zu den ältesten und wertvollsten Parks Rumäniens und blickt auf eine fast 300-jährige Geschichte zurück. Auf einer Fläche von 70 Hektar wachsen dort mehr als 2100 Baum- und Straucharten aus Rumänien und vielen anderen Regionen der Welt. Der Park gilt als Natur- und Landschaftsdenkmal.
Auch für Familien mit Kindern hält die Region zahlreiche Angebote bereit. Besonders das Hatzek-Land südlich von Deva hat sich mit seinem außergewöhnlichen paläontologischen Erbe einen Namen gemacht.
Für Familien und Reisende mit Kindern bietet die Region Hatzek besondere Attraktionen. Dazu gehört der UNESCO-Internationale Geopark, der für seine weltweit einzigartigen Zwergdinosaurierfunde bekannt ist. Dort können Besucher das Haus der Dinosaurier und weitere Themenstationen zur faszinierenden geologischen Geschichte der Region besichtigen. Ebenfalls einen Besuch wert ist die Dinosaur World Transylvania. In diesem Freizeitpark kann man auf den Urexen reiten, amerikanische Bisons beobachten oder Einblicke in das Leben auf einem Bauernhof gewinnen. Der Themenpark erstreckt sich über rund 100 Hektar. Besucher können dort die längste Seilrutsche Rumäniens nutzen, Dammhirsche und Esel bestaunen oder an landwirtschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. Kinder dürfen auf 22 Zwergdinos reiten. Besonders Mutige können sogar auf drei naturgetreuen Nachbildungen von Riesenechsen mit einer Höhe von 3,5 Metern klettern.
Ob Liebhaber der Antike und des Mittelalters, Naturfreunde oder Familien auf der Suche nach spannenden Ausflugszielen, Deva und die Umgebung der Stadt bieten beste Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Urlaub. Die gut ausgebaute touristische Infrastruktur, die kurzen Wege zwischen den Sehenswürdigkeiten und die große Vielfalt an Attraktionen machen die Region zu einem beliebten Reiseziel für jede Jahreszeit.
Sie hören Radio Rumänien International.
Funkbriefkasten.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zur Hörerpostsendung von Radio Rumänien International. Auch heute ist Sorin Georgescu Ihr Gastgeber. Wie vergangene Woche angekündigt, werde ich mich heute mit herkömmlichen Postbriefen befassen, die sich seit Ende Januar bis Ende April angesammelt haben. Vorab erneut ein Hinweis. Unsere Postbearbeitungsstelle ist nicht mehr durchgehend besetzt und von einer Bearbeitungsstelle im eigentlichen Sinne kann auch nicht mehr die Rede sein, da wir seit Jahren keinen Etat mehr für Postverkehr und Druckschriften erhalten, ergo auch keine QSLs in Form von Postkarten mehr verschicken können. Aus diesem Grund kommt es zu langen Verzögerungen in der Registrierung der Postbriefe und wir erhalten die Briefe in der Regel erst Wochen bis Monate später nach ihrem Eintreffen. Wir kennen zwar noch die guten alten Benimmregeln und wissen das Briefeschreiben als Zeichen des Respekts immer noch zu schätzen, doch die Zeiten haben sich eben geändert und die Sparzwänge führen eben zu solchen Verwerfungen. Wer also technisch auf der Höhe der Zeit ist, eine E-Mail-Adresse hat und sich eine EQSL wünscht, tut sich keinen Gefallen, uns trotzdem per Postweg zu schreiben. Denn wir können die Arbeitsvorgänge in der Poststelle nicht beeinflussen und wissen nie, wann wir den Brief tatsächlich ausgehändigt bekommen. Und jetzt zu den Zuschriften. Christoph Paustian aus Häusern in Baden-Württemberg schrieb uns gleich viermal in den letzten Monaten, nämlich Ende Januar, Anfang Februar, Ende März und Anfang April. Und jedes Mal legte er seinen Empfangsbeobachtungen auch eine schöne Postkarte aus dem Schwarzwald bei. Vielen Dank für die Hörertreue, lieber Herr Paustian, und es tut uns leid, dass wir Ihnen keine QSL-Karten schicken können. Von Ulrich Wicke aus Felsberg in Hessen erhielten wir am 9. März einen Empfangsbericht und folgende Zeilen. Liebe Freunde, nach einer Hobbypause melde ich mich zurück. Schön, dass ihr noch auf Kurzwelle sendet. Der aktuelle Iran-Krieg zeigt einmal mehr, wie wichtig dieser Übertragungsweg ist. Die heutige Ausgabe von Pro Memoria war wieder sehr informativ. Gehört habe ich euch am Nachmittag auf 13640 kHz, benutzt habe ich ein einfaches Reiseradio mit Teleskopantenne. In der Sendung ging es unter anderem um die Energieversorgung eures Landes nach Beginn des Iran-Kriegs sowie in Pro Memoria um die Befreiung der Roma von der Sklaverei vor 170 Jahren. Und am 20. April schrieb uns Herr Wicke erneut, liebe Freunde, anbei einen Empfangsbericht. Natürlich würde ich mich über eine QSL-Karte freuen. Jeder Hörer ist an einer Antwort auf seine Briefe und Empfangsberichte interessiert. Das Mindeste ist eine Hörerposteingangsliste in der Briefkastensendung. Dann weiß der Hörer wenigstens, ob seine Zeilen angekommen sind. Die heutige Sendestunde war wieder sehr informativ und auch unterhaltsam. Besonders gefiel mir dabei die Musikrubrik. Lieber Herr Wicke, vielen Dank für Ihre Briefe. Wie Sie spätestens jetzt wissen, können wir in Bezug auf QSL-Karten in physischer Form leider nichts mehr machen. Wo einmal der Rotstift angesetzt wurde, gibt es nur selten ein Zurück. Klaus-Dieter Scholz aus Erfurt schickte uns im Februar einen Empfangsbericht für November 2025. Und von Marcel Gogolin aus Mainz traf am 7. April 2026 ein erster Brief, am 27. April ein zweiter Brief ein. Beide enthielten insgesamt 11 Empfangsberichte für die Monate April bis Juni 2025. Wie auch andere Hörer, die per Post schreiben, fügen sie in Handschrift auch ihre E-Mail-Adresse hinzu. Hier kann man trotzdem nichts mehr machen, denn 2025, 2024 und 2022 hatten wir nach meinem Wissen überhaupt keine QSL-Serien herausgebracht, nicht einmal in elektronischer Form. Die letzte physische QSL-Serie aus unserem Hause gab es im Jahr 2020, damals mit Abbildungen von alten rumänischen Münzen und Banknoten. 2021 hatten wir die erste Serie von EQSLs mit Baudenkmälern der nordwestrumänischen Stadt Oradea, zu Deutsch Großwardein. 2023 folgte eine weitere elektronische Serie mit historischen Bauten der westrumänischen Stadt Temeswar. Und dieses Jahr besteht die virtuelle Kollektion aus Ansichten des Casinos an der Promenade der Schwarzmeerhafenstadt Constanța. Es gibt auch Hörer, die zwar per E-Mail kommunizieren, jedoch aus welchem Grund auch immer statt an unsere Adresse germ@rri.ro an das elektronische Postfach der Postbearbeitungsstelle rri@rri.ro schreiben. So etwa Werner Ritter aus Bad Langensalza in Thüringen. Das ist auch suboptimal, wenn ich das so sagen darf. Manchmal werden die E-Mails an uns weitergeleitet, manchmal aber nur ausgedruckt und dann landen sie für lange Zeit in irgendeiner Ablage. Außerdem gehörte es nie zu den Aufgaben der Kollegin in der Poststelle, E-Mails zu beantworten oder EQSLs zu schicken. Daher wenden Sie sich bitte direkt an unsere Redaktion. Umwege erleichtern nicht die Kommunikation. Klaus Huber aus Bad Griesbach im Rottal nahe Passau merkte in seinem Empfangsbericht von Ende Januar nur knapp an, E-Mail zu euch klappt irgendwie leider nicht, und teilte uns seine E-Mail-Adresse handschriftlich mit. Weitere Empfangsberichte per Post erhielten wir im Februar bzw. März von Thomas Kröger aus Magdeburg und Christoph Thomas aus Harrislee nahe der dänischen Grenze, der auch eine Postkarte aus Flensburg sowie einen 10-Euro-Schein für unsere Auslagen beilegte. Vielen herzlichen Dank dafür, das ist jedoch auch keine Lösung. Unsere ohnehin nur noch sporadisch tätige Kollegin in der Poststelle darf und kann nicht einfach von sich aus einzelne EQSL-Karten ausdrucken und per Post verschicken. Und auch wir in der Redaktion haben nur einen alten Schwarz-Weiß-Drucker, der seine Seele in regelmäßigen Abständen aufgibt und immer wieder von der Technik wiederbelebt werden muss. Zum Schluss verlese ich leicht gekürzt einen längeren Brief vom 15. März, den wir von Michael Lindner aus Gera in Thüringen erhielten. Liebe Freunde im Bukarester Funkhaus, so langsam wird es wirklich höchste Zeit, dass ich mich mit meinem ersten traditionellen Brief des Jahres 2026 bei euch melde. Nach einer kleinen Schreibpause könnte man fast meinen, ich hätte mich rar gemacht, aber keine Sorge, unser jahrzehntelanger Kontakt ist selbstverständlich nicht abgerissen. Dank gelegentlicher E-Mails blieb der Draht nach Bukarest ja weiterhin heiß, so dass mein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Radiofreunden bei RRI zum Glück überschaubar bleibt. Ihr Lieben, kaum aus dem Erholungsurlaub zurückgekehrt, sitze ich auch schon wieder brav am Empfänger, um die deutschsprachigen Sendungen aus Bukarest zu hören und zu genießen. Allerdings konnte ich Radio Rumänien International sogar im Urlaub verfolgen, und zwar im beschaulichen Bad Neu-Albenreuth im Oberpfälzer Wald. Am 1. März 2026 lauschte ich dort dem Funkbriefkasten und musste eine etwas betrübliche Nachricht vernehmen. Was war passiert? Man glaubt es kaum. In der deutschen Redaktion war kein einziger Hörerbrief eingetroffen. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich natürlich, dass solche Flauten hin und wieder auftreten. Radio Rumänien International muss sich deshalb ganz sicher keine Sorgen machen. Die treuen Hörerfreunde werden bestimmt nicht abtrünnig. Sie brauchen manchmal einfach nur eine kleine Schreibverschnaufpause. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass mir euer Thema im Funkbriefkasten sehr gut gefallen hat, als ihr das rumänische Schulsystem vorgestellt habt. Das war ein wirklich interessanter und informativer Beitrag. Vielen Dank dafür. Ebenfalls lege ich einen aktuellen Empfangsbericht bei. Da Radio Rumänien International keine Print-QSL-Karten mehr verschickt, bitte ich euch erneut, mir dieses Mal meinen Empfangsbericht mit einer EQSL zu bestätigen. Das hat bisher, warum auch immer, nicht geklappt. Für euer Bemühen und euer Verständnis danke ich vom ganzen Herzen. Ich freue mich auf euer Feedback und verbleibe bis bald, euer treuer Hörerfreund Michael Lindner. Lieber Herr Lindner, vielen Dank für Ihre warmherzigen Zeilen und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 55-jährigen Jubiläum als Kurzwellenhörer. Und selbstverständlich schicken wir Ihnen die entsprechende EQSL für den Monat März. Jetzt wissen Sie ja, warum es so lange dauert. Liebe Freunde, das war's für heute. Falls keine weiteren Briefe eintreffen, widme ich mich nächsten Sonntag wieder den E-Mails. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro, alternativ auch rrideutsch@gmail.com. Sorin Georgescu sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein angenehmes Restwochenende.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Jazz-Bearbeitungen hören, die von Motiven und Themen aus der Musik des großen Barockkomponisten Johann Sebastian Bach inspiriert sind. Zu den vortragenden Musikern werde ich heute nicht viel sagen, den meisten von ihnen haben wir an dieser Stelle schon ausführliche Porträts gewidmet. Als erstes hören wir ein Stück von einer CD, die der Richard Oschanitzky Band gewidmet ist. Sie ist 2006 beim Label Seven Dreams erschienen und greift auf Aufnahmen des früheren staatlichen Schallplattenhauses Elektrakord aus den 1960er bis 1970er Jahren zurück. Das Musikstück heißt Gavotte und ist von der Gavotte aus der englischen Suite für Cembalo Nummer 6 in D-Moll von Johann Sebastian Bach inspiriert. Nebst Bandleader Richard Oschanitzky am Klavier sind noch folgende Musiker zu hören. Dan Mândrila, Saxophon, Bogdan Cavadia, Kontrabass und Ion Cristinoiu, Schlagzeug. Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, heute mit Improvisationen, die von der Musik Johann Sebastian Bachs inspiriert sind. Von derselben CD und in gleicher Besetzung hören wir als nächstes das Stück B.A.C.H., eine Bearbeitung des musikalischen Motivs auf der gleichnamigen Notenfolge, die den Namen des großen deutschen Komponisten ergeben. Mit dem Motiv haben sich seit dem 18. Jahrhundert mehrere Komponisten auseinandergesetzt, als Hommage an den großen Meister des europäischen Barocks. Bach selbst hat es unter anderem im letzten unvollendeten Satz der Kunst der Fuge verwendet. Zum Schluss hören wir eine Bearbeitung der Badinerie des Schlusssatzes der zweiten Orchestersuite in H-Moll von Johann Sebastian Bach. Badinerie oder Badinage, französisch für Spaß oder Flirt, bezeichnet ein tanzartiges Charakterstück in Suiten des 18. Jahrhunderts, das durch einen schnellen und lockeren Zweiertakt gekennzeichnet ist. Die Bearbeitung nennt sich Swinging Bach und stammt von niemand anderem als dem großen rumänischen Jazzpianisten Eugen Ciceu, der für seine Jazzinterpretationen und Bearbeitungen von barocken, klassischen und romantischen Werken bekannt war. Auch seine Interpretationen von Jazz-Standards enthielten häufig Musikzitate aus klassischen Werken. Im Grunde genommen war er einer der Vorreiter des Crossovers, schon in einer Zeit, als es den Begriff noch gar nicht gab. Nach seiner Auswanderung 1962 nach Deutschland änderte er seinen Namen in den fürs deutsche Publikum leichter zu merkenden Eugen Cicero. Hören wir also Swinging Bach mit dem Eugen Cicero Trio. Das sind nebst Bandleader Eugen Ciceu, der rumänische Kontrabassist Decebal Bodila und der deutsche Schlagzeuger Willi Ketzer. Beide bieten in dieser Performance auch hinreißende Soloeinlagen. Eine Live-Aufzeichnung aus dem Jahr 1997 im Kölner Musikclub Subway. Es war übrigens einer der letzten Auftritte Ciceros, er starb nämlich im Dezember 1997 in Zürich.
Thank you.
Sie hören Radio Rumänien International.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang auf der Sonntagsstraße. Wir beginnen mit einem Fragment aus dem Sozialreport.
Im Jahr 2026 hat der Staat über den Haushalt des Kulturministeriums nämlich nur rund 1,44 Milliarden Lei, umgerechnet also etwa 277 Millionen Euro, für Kultur bereitgestellt. Das entspricht weniger als 0,1% des Bruttoinlandsproduktes. Trotz der knappen Mittel macht die rumänische Kulturszene weiterhin auf europäischer Ebene auf sich aufmerksam. So wurde zum Beispiel das Banfi-Schloss in Răscruci in diesem Jahr mit dem Europa Nostra-Preis ausgezeichnet, der wichtigsten europäischen Auszeichnung für Kulturerbe. Miruna Gaman, Doktorandin der Kulturwissenschaften und Projektmanagerin im Programm Horizon Europe, sagt, Kultur umfasse alles, was Menschen zum Ausdruck bringen und sei nicht an eine bestimmte Fachrichtung gebunden.
Betrachtet auf individueller oder gemeinschaftlicher Ebene, kann jeder Mensch Kultur schaffen und Kultur konsumieren. Problematisch wird es meiner Ansicht nach dann, wenn bestimmte Formen menschlichen Ausdrucks, bestimmte kreative Leistungen oder kulturelle Produkte nicht als Kultur anerkannt werden, weil sie Botschaften vermitteln, mit denen bestimmte gesellschaftliche Gruppen nicht einverstanden sind. Letztlich sagen sie aber etwas aus über die Anliegen einer Gruppe von Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie zeigen, wie eine Gesellschaft oder ein Teil einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und in einem bestimmten Kontext aussieht.
Als Beispiel für solche Zusammenhänge nennt Miruna Gaman die sogenannte Manele Musik, einen umstrittenen Stil, der in Rumänien die öffentliche Meinung polarisiert. Dennoch sei er das Ergebnis eines komplexen kreativen Prozesses mit einer langen Geschichte, und er spiegele die Interessen und Themen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen wider. Kultur ist in einem Staat auf jeden Fall genauso wichtig wie andere Bereiche, argumentierte Wissenschaftlerin. Wenn wir uns anschauen, was eine funktionierende Gesellschaft ausmacht, jenseits einer funktionalen Verkehrsinfrastruktur, einer kompetenten Gesundheitsversorgung und anderer Einrichtungen, die die Grundbedürfnisse abdecken, dann beruhen funktionierende Gesellschaften auf Bildung und Kultur. In der Praxis scheint der Kulturbereich aber eine Branche, wo es sich gut sparen lässt, kritisiert Miruna Gaman und blickt auf den Museumsbetrieb.
Schauen wir auf die Gehälter von Museumsfachleuten, reden wir bei uns von umgerechnet rund 577 Euro. Wir haben es mit einer sehr geringen Haushaltszuweisung zu tun, die einen Teufelskreis Es fehlt das Geld für angemessene Löhne. Dadurch lassen sich keine gut ausgebildeten Fachkräftigen, die frische Ideen ins System bringen können. Wenn ich meine Kommilitonen aus dem Masterstudiengang Kulturerbe an der Fakultät für Geschichte betrachte, sehe ich, wie wenige tatsächlich im System arbeiten können und wie viele in andere Bereiche wechseln, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Die Situation der Museen ist beispielhaft für den gesamten Kulturbetrieb. Niedrige Löhne, wenige Stellen und eine junge Generation, die trotz guter Ausbildung in besser bezahlte Branchen abwandert. Die Expertin weist darauf hin, dass viele Kulturschaffende neben ihrer Vollzeitstelle weitere Tätigkeiten wahrnehmen müssen, etwa Projekte betreuen, mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten oder an Universitäten unterrichten. Einer aktuellen Studie zufolge verdienen gerade 19% der Kulturbeschäftigten in Rumänien genug, um ihre Grundbedürfnisse zu decken.
Es war Alex Grüblacher mit einem Fragment aus dem Sozialreport von Mittwoch. Wir spazieren weiter und kommen zu der Rubrik Rumänien, Ostflanke der NATO an.
Wie immer werden die Äußerungen der Gesprächspartner aus Sicherheitsgründen nachgesprochen. Für die NATO ist die Verteidigung ihrer Ostflanke wichtiger denn je. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie entscheidend einsatzbereite Verteidigungspläne und eine enge Abstimmung der Bündnispartner sind. Vor diesem Hintergrund fand in Rumänien die Übung Noble Blueprint 2026 statt. Dabei kamen Stäbe und Militärplane aus mehreren NATO-Staaten zusammen, um bestehende Verteidigungspläne zu überprüfen und an neue Herausforderungen anzupassen. Schauplatz war die sogenannte Focșani-Pforte, eine Region im Südosten Rumäniens, die in der militärischen Planung eine wichtige Rolle spielt. Der spanische Konteradmiral Isidro Carrara Navas, Leiter der Planungsabteilung beim NATO-Kommando in Neapel, betont die Bedeutung ständiger Einsatzbereitschaft.
Die gesamte Ostflanke ist von großer Bedeutung. Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie wichtig es ist, Verteidigungspläne jederzeit einsatzbereit zu haben, so dass sie notfalls noch in derselben Nacht umgesetzt werden können. Unser Ziel ist es, jeden Zentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen.
Nach Angaben der NATO ging es bei der Übung nicht nur um die Analyse des Geländes, sondern auch um die Anpassung der Verteidigungsplanung an neue Technologien und moderne Bedrohungsszenarien. Ein zentrales Stichwort dabei ist die Interoperabilität, also die Fähigkeit der Streitkräfte verschiedener Staaten, mit denselben Verfahren, Kommunikationsmitteln und Führungssystemen zusammenzuarbeiten.
Interoperabilität ist entscheidend. Nur so können wir gemeinsam handeln, miteinander kommunizieren und dieselben Systeme und Technologien nutzen. Alle NATO-Aktivitäten verfolgen letztlich dasselbe Ziel. Die 32 Bündnisstaaten arbeiten gemeinsam daran, Freiheit, Sicherheit und Souveränität zu schützen und darauf vorbereitet zu sein, jeden Zentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen.
Auf rumänischer Seite war unter anderem Brigadegeneral Bogdan Tudorache beteiligt, stellvertretender Planungschef des Vereinigten Streitkräftekommandos. Er erklärt, dass sich die diesjährige Übung vor allem auf die Focșani-Pforte konzentrierte.
Im Mittelpunkt von Noble Blueprint 2026 stand die Überprüfung der Hindernisplanung in unserem Verantwortungsbereich. Außerdem wollten wir die Focșani-Pforte aus nächster Nähe kennenlernen. Dazu haben wir Aufklärungsflüge mit Hubschraubern durchgeführt, sowohl für unser eigenes Lagebild als auch für das unserer Bündnispartner.
Der General weist allerdings darauf hin, dass die Focșani-Pforte nicht die einzige strategisch wichtige Region Rumäniens ist. Aufgrund ihrer geografischen Gegebenheiten gilt sie jedoch als ein Gebiet, das einem möglichen Angreifer günstige Voraussetzungen für größere Truppenbewegungen bieten könnte.
Sorin Georgescu mit einem Ausschnitt aus Rumänien, Ostflanke der NATO, ebenfalls von Mittwoch. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders.
Jedes Jahr am 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, verwandeln sich Flüsse im ganzen Land in Schauplätze für einen bunten und energiegeladenen Wettbewerb. Tausende kleine Gummienten werden zu Wasser gelassen und jede von ihnen steht für eine Spende an einen guten Zweck. Die Ente, die als erste die Ziellinie überquert, gewinnt für ihren Paten einen Preis. Das Konzept des Entenrennens fand in diesem Jahr in gleich 10 rumänischen Städten statt, darunter Bukarest, Brașov, Sibiu, Iași, Timișoara, Oradea, Alba Iulia, Târgu Mureș und Jimbulia. Auch in Cluj-Napoca, zu Deutsch Klausenburg, gingen die Enten an den Start. Die dortige Ausgabe ist und bleibt das größte Rennen dieser Art in ganz Rumänien. Gabriela Mustață, Rotaract-Mitglied und eine der Hauptkoordinatorinnen in Cluj, sieht in der Veranstaltung mittlerweile eine echte lokale Tradition. Es sei ein großartiges Beispiel dafür, wie Menschen gemeinsam Gutes tun können. Und das auf eine fröhliche, zugängliche und authentische Art.
Cursa de Rățuște este un proiect cu tradiție.
Das Entenrennen hat mittlerweile sogar auf nationaler Ebene Tradition. Dieses Jahr findet es in 10 Städten statt. Bei uns in Cluj organisieren wir das Projekt schon seit 2017. Es ist wunderschön und das wohl sympathischste Benefizrennen der Stadt. Wir veranstalten es nun schon zum dritten Mal in einem deutlich größeren Rahmen, nämlich direkt auf dem Fluss Somesch. Von Jahr zu Jahr werden wir professioneller. Die Kulisse wird spektakulärer, die Zahl der Rennenten steigt und natürlich versuchen wir, unseren Unterstützern und der tollen Gemeinschaft hier in Cluj durch verschiedene Rahmenaktivitäten ein wunderbares Erlebnis zu bieten. Der eigentliche Antrieb dahinter ist aber natürlich der wohltätige Zweck. Jedes Jahr suchen wir uns eine neue Herzangelegenheit aus. Meistens bündeln die 7 Rotaract-Clubs in Cluj dabei ihre Kräfte für den medizinischen Bereich.
Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders von Donnerstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie nächste Woche wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.